Aus unseren Supermärkten sind Sojaprodukte nicht mehr wegzudenken, aber nicht alle Inhaltsstoffe sind ja auch wirklich gut für den Körper. Alex geht ja so grundsätzlich beim Thema Soja gern und schnell mal an die Decke, das haben wir schon des Öfteren erlebt bei Gesund gefragt. Und es hängt aber, glaube ich, eher ein bisschen damit zusammen, was so aus der Sojabohne letztendlich gemacht wird, Alex, oder?
Ja, ich probiere ja auch dementsprechend vorurteilsfrei an dieses Thema heranzugehen. Ich weiß, dass ich oft bei Soja sage, so nee, aber gut. So ist es halt nun mal oft. Aber ich bin ja dementsprechend auch gut vorbereitet, dass ich auch die positiven Aspekte davon herausstellen kann. Und genauso wie du es ja gerade eben gesagt hast, es gibt eine riesengroße Range von 0 Punkten mit oh mein Gott, ist das bloß nicht, bis hin zu 10 Punkte, ist ein super Sojaprodukt, ist das bitte unbedingt. Und deshalb wollen wir da mal heute Licht ins Dunkel bringen, was da die guten Varianten sind.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge rund um die Soja oder Sojabohne. Ich fand das gerade sehr, sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen auch erstmal so ganz grundsätzlich aufklären, Alex, für alle, die vielleicht mit Soja nicht so viel an der Mütze haben. Die Sojabohne an sich ist ja in der rohen Form für Menschen nicht genießbar. Warum ist das so?
Eigentlich ist es ganz einfach, denn das ist erstmal per se bei jeder Pflanze so. Das heißt, jede Pflanze hat eine Art von Schutzmechanismus, weil sie gerne sagt, ich möchte nicht aufgefressen werden. Bedeutet, sie sind erstmal potenziell sogar gesundheitsschädlich, weil sie eine Reihe von sogenannten antinutritiven Substanzen enthält. Also ich nenne sie meistens Antinährstoffe im Vergleich zu den klassischen Nährstoffen. Also pflanzeneigene Schutzstoffe, die die Verdauung hemmen oder wichtige Enzyme blockieren, die eigentlich letztendlich auch Fraßfeinden sagen sollen, du bitte friss mich nicht, das bekommt ihr nicht gut. Und das sind zum Beispiel solche Sachen wie Lektine oder Phytinsäuren, die ja dann im Körper zum Beispiel dafür sorgen, dass Mineralstoffe wie Zink, Eisen, Kalzium im Darm nicht so gut verstoffwechselt werden und deren Aufnahme auch behindern. Das heißt, erst wenn ich das auch wirklich verarbeite, ob das nun erhitzt wird oder ob es fermentiert wird oder ähnliches, kommen wir ja gleich nochmal zu, kann ich auch dafür sorgen, daraus die positiven Aspekte von Soja mitzunehmen.
Bei der Ernährung unterscheiden wir ja zwischen den eben fermentierten und nicht fermentierten Soja. Und wir wissen ja auch, durch das Fermentieren entstehen neue Stoffe, die den Lebensmitteln auch andere Eigenschaften verleihen. Das kann zum Beispiel der Geschmack sein oder natürlich auch die Haltbarkeit. Lass uns doch mal auf das nicht fermentierte Soja schauen zunächst. Von welchen Produkten sprechen wir da überhaupt?
Ja, erstmal alles, was du so klassisch aus Soja machen kannst. Ob das nun jetzt die Sojadrinks sind, also sowas wie Sojamilch, Sojajoghurt, Sojapudding, dann dieses ganze texturierte Sojaprotein. Das texturierte Sojaprotein ist für diese Fleischersatzprodukte, also diese veganen Burger, Würstchen oder ähnliches, was es dann so in lustigen Verpackungen gibt. Oder natürlich auch das Tofu. Tofu ist ja dann nur aus der Sojamilch durch Gerinnung gewonnen und ist ja auch, weißt du ja selber, eigentlich relativ geschmackslos, ist aber dann in dem Moment noch nicht in irgendeiner Art und Weise weiterbehandelt wie eine Fermentation. Und das, was darin halt hauptsächlich noch enthalten ist, sind da diese ganzen Isoflavone, wie das so schön heißt. Das sind diese Phytoöstrogene und die sind dann halt in diesem nicht fermentierten Soja halt noch in dieser aktiven Form enthalten. Das ist halt dann das, was du hauptsächlich drin hast und bis zu einer gesunden Menge kann man das auch noch dementsprechend im Körper zuführen. Also so 1 bis 2 Portionen am Tag von nicht fermentierten Sojaprodukten ist für den Körper auch noch okay. Na, also das kann man sagen, sehr hohe Mengen werden dann irgendwann bedenklich. Aber kleinere Mengen sind noch ganz gut machbar.
Mhm. Dann lass uns mal auf die fermentierten Sojaprodukte schauen. Da fällt mir jetzt zum Beispiel die Sojasauce ein, die ja gerade in asiatischen Restaurants zum Sushi gereicht wird. Die finde ich eigentlich ganz lecker. Aber eben auch das Tempeh. Und ich erinnere mich da, dass du beim Thema Tempeh sehr positiv gestimmt bist, weil das wiederum ja für den Körper doch wertiger ist.
Ja, das ist nämlich jetzt erstmal ganz wichtig zu verstehen. Was ist jetzt überhaupt dieses Fermentierte? Letztendlich bedeutet das ja einfach nur, die unterscheiden sich einfach ein bisschen von ihrem unfermentierten Gegenpart dadurch, dass sie diese Fermentation mit Bakterien oder Pilzkulturen einfach dazu gebracht werden, dass komplexe Inhaltsstoffe abgebaut werden, aber halt auch neue Verbindungen entstehen. Und dadurch wird halt die Bioverfügbarkeit wesentlich besser, als aber auch die Verträglichkeit wesentlich besser. Und deshalb zum Beispiel Tempeh finde ich herausragend gut. Erstmal schmeckt es, finde ich, auch persönlich ein bisschen besser, weil es halt so eine Art leicht nussigen Geschmack hat, also nicht so komplett arm in Anführungsstrichen. Plus, dass es halt dafür sorgt, wenn das Ganze halt über diese Fermentation hergestellt wird, dass ca. 70-80% von dieser Phytinsäure, was meinem Körper leider ganz viele Mineralstoffe rauben kann, abgebaut wird. Und dadurch wird ganz viel im Körper wesentlich besser verfügbar. Und ein Aspekt aber nur, Thorsten, weil du ihn gerade eben kurz genannt hast, die Sojasauce. Ne? Mhm. Da will ich dir jetzt leider nicht zu nahe treten. Die meisten Sojasoßen sind aber leider nicht traditionell hergestellt.
Ich habe mir fast gedacht.
Ja, das ist irgend so eine Art von hergestellte Sojasauce, die chemisch dann da dementsprechend über so eine Hydrolyse, so nennt man dieses Verfahren, das enthält leider keine großartigen Fermentationsprodukte mehr. Das tut mir leid. Wenn die nicht traditionell gebraut wird, wie das gemacht werden sollte, gibt es da leider einen Riesenunterschied von, ich sag mal sorry, braunem Wasser und einer wirklich sehr, sehr guten Sojasauce. Und deshalb, da müsstest du leider die Verpackung umdrehen oder deinen nettes Restaurant mal des Vertrauens fragen, was sie da dementsprechend ins Regal stellen.
Also ich bin da ganz guter Dinge, denn das Restaurant, in dem ich sie letztens hatte, ist ein sehr, 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 sehr gutes Restaurant in Düsseldorf, die bekannt fürs hervorragende Sushi sind. Und da schmeckt also diese Sojasauce auch brillant. Also ich gehe auch davon aus, dass sie wirklich traditionell und sehr wertig hergestellt worden ist, würde ich jetzt mal vom Geschmack sagen. So grundsätzlich, die Sojabohne gilt ja als regelrechte Proteinbombe. Und ich habe mir mal so im Vergleich angeschaut, was die an Eiweiß enthält. Und wenn man das zum Beispiel mit anderen Lebensmitteln wie Bohnen oder auch mit Kuhmilch vergleicht, ist das ja unfassbar, wie viel höher der Proteingehalt da ist. Hast du da mal so ein paar Vergleichswerte für uns, wo man so richtig staunen kann? Weil mir war echt nicht bewusst, dass da so viel Protein drin ist.
Ja, also um mal so einen Vergleichswert zu haben, man nimmt ja immer so einen Referenzwert und dafür nimmt man meistens das Hühnerei. Das hat man einfach mal irgendwann auf eine Wertigkeit von 100 gesetzt, einfach um einen Referenzwert zu besitzen. Bedeutet, das Hühnerei hat einfach eine biologische Wertigkeit von 100 und die Sojabohne zum Beispiel jetzt hat eine Wertigkeit von 84. Also das ist gar nicht so schlecht, weil wenn du dir mal überlegst, Rindfleisch hat ungefähr so 80 bis 90, dann ist eine 84 echt ein super Wert, weil so klassische Sachen, wenn ich jetzt Proteine aus anderen pflanzlichen Bereichen nehme, wie ich zum Beispiel die Hülsenfrüchte oder ähnliches total super finde, habe ich aber bei Linsen oder Kichererbsen so einen Wert von 50 oder 60. Also das kommt nicht an eine Sojabohne ran. Das muss man sagen. Und das Aminosäureprofil, soll jetzt nicht zu viel Biochemie werden, aber die einzelnen Aminosäuren, die da drin enthalten sind, sind dem von einem Rindfleisch gar nicht so weit entfernt davon. Ist natürlich schon noch ein großer Unterschied zwischen einer Pflanze und einem Tier, ist logisch. Aber die einzelnen Aminosäuren, die enthalten sind, die einzelnen Eiweißbausteine, die sind gar nicht so schlecht. Das heißt, es hat dadurch eine gewisse ernährungsphysiologische Relevanz. Das muss man wirklich sagen. Das heißt, wenn ich jetzt unbedingt auf Fleisch verzichten möchte, aus ethischen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, warum auch immer, sind dann Sojaprodukte, hängt dann davon ab welche, aber schon eine gute Alternative.
Mhm. Ja, das ging ja schon mal gut. Es gibt ja auch, sehr positive Gesundheitseffekte, wenn man sich mal so durch verschiedene Artikel liest oder auch sich Studien anschaut. Und da heißt es aber auch immer, wenn man es nicht übertreibt. Also auch die empfohlene Menge, die schauen wir uns ja gleich nochmal genauer an. Aber ich möchte gerne auf eine Studie zu sprechen kommen, von der ich gelesen habe, in der es heißt, dass Soja das LDL-Cholesterin im Blut senken kann. Also das sogenannte schlechte Cholesterin, wo wir in einer der letzten Folgen noch drüber gesprochen haben. Und somit auch das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall senken kann.
Ja, also es gibt so gewisse Mechanismen im Soja, die quasi wirken können. Also einmal enthält halt Sojaprotein gewisse Peptidstrukturen, die diese LDL-Rezeptoren in der Leber einfach stimulieren und dadurch wird mehr LDL, also dieses böse Cholesterin, aus dem Blut herausgefiltert. Dann hast du diese ganzen Isoflavone, was ich gerade eben schon mal angesprochen hatte. Die sind einfach sehr gut antioxidativ, entzündungshemmend, also ist halt gut für unsere Gefäße generell. Und du hast halt einfach auch noch in Sojaprodukten relativ viele Ballaststoffe. Und die binden halt Gallensäure im Darm. Isst die weg, muss der Körper neue Gallensäure aus Cholesterin herstellen. Und so hast du quasi, ich sag mal so, so einen Synergieeffekt. Du hast halt mehrere kleine Effekte. Das ist jetzt kein unfassbar hoher Effekt. Aber wenn ich regelmäßig Soja esse, senke ich halt schon den LDL-Cholesterinspiegel innerhalb von wenigen Wochen um 5%, 6%, 7%, 8%. Klingt jetzt immer ein bisschen banal, dass man sagt, ah Gott, was habe ich jetzt von diesen paar Prozent? Aber was ich immer ganz wichtig finde ist, wenn ich jetzt irgendwelche Medikamente nehme und ich auf natürlichem Wege einen positiven Einfluss haben kann, hey, warum nicht? Weil ich dann dadurch vielleicht auf meine Medikamente verzichten kann oder sie reduzieren kann. Und deshalb finde ich, ist das ruhig eine Variante, auf die man auf jeden Fall mal zurückgreifen kann.
Da ist der nächste Aspekt dann umso interessanter, denn es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen, wo es wohl einen Zusammenhang zwischen Sojakonsum und dem Prostatakrebsrisiko gibt. Was ist denn da dran?
Ja, das, was man weiß, und ich habe da extra mal geguckt, was es so an Studien gibt, wo auch wirklich eine hohe Teilnehmerzahl ist, weil mir ist gerade bei solchen Aspekten wie Krebs und Ähnliches schon ganz wichtig, dass wir da wissenschaftlich auch genau arbeiten und da auch möglichst auf große Studien zurückgreifen, dass man eine gute Aussagekraft hat. Und ich habe eine sehr gute Studie mal rausgesucht, weil es auch eine Meta-Analyse war, also die viele Studien zusammenfasst. Das waren über 250.000 Teilnehmer, also Männer, die daran teilgenommen haben. Und Männer mit einem relativ hohen Sojakonsum hatten ein um 30% geringeres Risiko für Prostatakrebs. Und gerade so nicht fermentierte Sojaprodukte hatten da noch mit den stärksten Effekt, das muss man wirklich mal sagen. Und gerade diese Isoflavone sind halt da in diesen Fokus gerückt. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, wie die alle heißen, was es da alles für unterschiedliche Varianten gibt. Aber man hat da schon in Tiermodellen gezeigt, dass die schon so eine Hemmung von Tumorzellwachstum haben können. Und gerade halt bei diesen hormonabhängigen Tumoren wie Prostatakrebs. Deshalb weiß man da mittlerweile schon, dass das eine gute Variante ist. Und gerade diesen asiatischen Ländern, ob es nun Japan ist, Südkorea, weiß man mittlerweile, dass dort solche Erkrankungen wesentlich weniger vorkommen. Und dort der Sojakonsum auch relativ hoch ist. Deshalb scheint das wohl wirklich einen positiven Aspekt zu haben.
Wir haben eben schon gesagt, beim Thema Soja heißt viel nicht automatisch auch gut. Und beim Thema Brustkrebs werden ebenfalls in der Forschung positive Effekte diskutiert, um jetzt mal zu den Damen zu kommen. Aber gerade da wird eben auf die Menge bzw. die Höhe des Konsums verwiesen. Also da gibt es offensichtlich Einschränkungen und da sollte man sich ganz genau informieren.
Ja, das ist ein super schwieriges Feld. Das, was man eigentlich mittlerweile weiß, ist, dass es wohl einen Vorteil hat, in einem gesunden Rahmen einen Sojakonsum zu haben. So, das heißt, man hat auch dort, ich habe da auch mal geschaut, was es für Studien gibt. Ich habe da auch mir welche rausgesucht, eine Meta-Analyse. Die haben 14 Studien analysiert mit über 300.000 Frauen, die daran teilgenommen haben. Und da war es so, dass auch dort die Frauen mit einem relativ hohen Sojakonsum so 25-30% ein reduzierteres Risiko für Brustkrebs hatten. Und was interessant war, umso länger die schon in ihrem Leben Soja gegessen haben, umso geringer war das Risiko. Das heißt, es war ein Unterschied, ob ich damit erst später im Leben angefangen habe oder ob ich schon mein Leben lang Sojaprodukte gegessen habe. So, und deshalb, es gibt ja so eine EFSA, das ist also eine Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, und die haben halt gesagt, dass diese Isoflavone aus Soja in üblichen Mengen, das heißt übliche Mengen, so bis 100 Milligramm am Tag, sicher sind. Und das heißt, dass bis zu dieser Menge kein Hinweis ist auf irgendeine Form von erhöhtem Brustkrebsrisiko. Das heißt, wenn man sich in dieser Range bewegt, scheint das wohl so zu sein, dass es eher einen protektiven Charakter hat, also einen schützenden Aspekt. Das ist aber wirklich noch was, da möchte ich auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil da muss man sich dann wirklich nochmal mit seinem behandelnden Arzt auch auseinandersetzen, wie und in welchen Mengen, wenn man davon betroffen ist, was man da darf, weil da möchte ich keine pauschalen Empfehlungen geben. Aber nur, dass man mal so grob weiß, was circa anscheinend der aktuelle Stand der Wissenschaft gerade ist und dass man sich vielleicht damit mal auseinandersetzen kann.
Okay. Wenn wir über Soja sprechen, dann müssen wir auch den ökologischen Aspekt mit einbeziehen in diese Folge, denn ich habe gelesen, dass rund 80% des Sojas in der Tiermast landen, weil die Proteine eben ein schnelles Wachstum bei den Rindern, Schweinen und Geflügel fördern sollen. Aus ökologischer Sicht wird es aber sehr, sehr kritisch gesehen. Warum genau?
Ja, man sagt ja so diesen bösen Satz, den Fleischfresser sagen, ey, ist meinem Essen nicht das Essen weg? So, und es ist halt leider wirklich so. Circa 80% von der ganzen Sojaernte auf der Welt wird für Futtermittel genutzt. Eigentlich auch relativ einfach, ist nämlich von den Tieren super gut zu verdauen, hat extrem hohen Eiweißanteil, wie wir ja vorhin gelernt haben, kann ich extrem einfach herstellen und sorgt halt einfach für ein sehr schnelles Wachstum bei Masttieren. Und das ist ja nun mal leider, sorry, der Fokus dabei, dass das Tier dementsprechend auch schnell wächst. Jetzt die Frage, hat das natürlich irgendwas mit meinem Tofu zu tun, was ich hier esse? Also, wenn du hier in Deutschland irgendein Bio-Tofu-Produkt oder ähnliches kaufst, hat das meistens nichts mit diesen klassischen Anbauländern zu tun. Das heißt, das kommt dann meistens nicht aus Brasilien oder irgendwelchen Amazonasgebieten oder irgendwo. Das kommt dann wirklich ganz oft aus so Kanada, Frankreich, Österreich, Deutschland. Nur die haben fast nichts mit dem weltweiten Produktionsstandard zu tun. Denn wenn man mal guckt, wo der ganze Spaß herkommt, ja, dann sind das Länder, die extrem weit weg sind. Und deshalb sollte man, wenn man schon auf sowas zurückgreifen möchte, auf Sojaprodukte, sollte man auch wirklich mal die Packung umdrehen und schauen, woher das Ganze kommt, dass man jetzt nicht irgendwelche Lebensmittel hat, die einen super weiten Anreiseweg hatten, sondern es gibt auch schon Produkte, die aus Deutschland oder Österreich kommen.
Ich habe in so einer Apothekenzeitschrift mal eine Karte gesehen, wo eben auch Soja der Exportschlager drüber stand. Also das meiste kommt wohl aus den USA, obwohl es ja ursprünglich in China gegessen wurde. Und in Brasilien werden sogar Regenwälder und Steppen gerodet, um Soja anzubauen. Ich finde das schon krass, denn da stand auch in diesem Artikel, in Europa könnte man viel, viel mehr anbauen, als es aktuell noch der Fall ist. Also ich glaube, wir sind da im ganz niedrigen Prozentbereich. Also was heißt das in Zahlen?
Also du kannst ganz grob zusammenfassen, wenn du USA, Brasilien und Argentinien nimmst, sind 90% des Sojaanbaus auf der Welt erledigt. Dann ist das durch. Also USA hat ungefähr 30-40%, Brasilien so knapp 30, Argentinien so 20, und dann kommt China noch, aber wirklich ein Mini-Anteil, was man vielleicht vorher gar nicht gedacht hatte, weil man denkt, hey, das muss doch alles aus China kommen. Das sind so 5-10%. Und alles andere, also Paraguay, Kanada, Indien, Deutschland, Österreich, das sind die letzten 3-5%. Also das ist wirklich unglaublich wenig, muss man mal echt sagen. Deshalb in vielen Bioläden, so in Europa, wird schon oft das Ganze schon aus regionalem Anbau gemacht. Aber wir sind verschwindend gering, das muss man wirklich mal sagen. Und wenn einem der ökologische Fußabdruck wichtig ist bei solchen Sachen, dann sollte man die Packung auch wirklich umdrehen, denn es ist unglaublich, wie viel aus dem Bereich Amerika, Mittel-, Südamerika kommt im Vergleich zu dem, was an Mini-Zahlen aus Europa kommt. Also wir sind da im einstelligen Prozentbereich. Das ist fast gar nichts.
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass Soja viele positive Gesundheitseffekte hat. Welche Sojaprodukte sollten denn deiner Meinung regelmäßig in den Ernährungsplan kommen?
Also, wenn wir mal eins festhalten wollen, Goldstandard. Goldstandard ist bei mir Tempeh. Das ist wirklich mit das Beste. Man muss auch sagen, leider ist das auch ein Goldpreis, den man dafür bezahlt. Also das ist wirklich auch nicht günstig, Tempeh, das muss man auch mal sagen. Aber weil es halt fermentiert ist, es enthält super viele Proteine, Ballaststoffe, dann noch Probiotika, also extrem gutes Ausgangsprodukt, muss man einfach mal sagen, hat ungefähr 20 Gramm Proteine auf 100, 7-8 Gramm Ballaststoffe auf 100 Gramm, also perfekt, würde ich unbedingt einmal ganz weit nach vorne packen. Dann würde ich auch, Thorsten, kennst du Miso? Sagt dir das was?
Ja, gehört habe ich schon mal, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht so der Soja-Fan, bis auf die Soße beim Asiaten halt. Ich kenne Wieso, das ist eine Fernsehsendung, aber Miso sagt mir jetzt gerade nicht so viel.
Das ist auch so eine Paste, die aus fermentierten Sojabohnen hergestellt wird. Wird halt ganz oft in Suppen benutzt, zum Würzen benutzt, aber finde ich auch sehr, sehr gut, weil sie halt auch diese probiotischen Eigenschaften hat. Deshalb dafür auch eine super Variante. Also wer da vielleicht mal was anderes ausprobieren möchte, als immer seine klassischen Würzgeschichten, die er sonst immer auf seinen Teller haut, einfach mal auf Miso zurückgreifen. Dann, was ich natürlich auch richtig gut finde, Edamame. Kennst du bestimmt, Thorsten, ne? Das ist so ein Klassiker, was man immer so bekommt beim Asiaten.
Ja, sieht so ein bisschen aus wie so Bohnen, also schmeckt auch sehr lecker, ja. Mhm.
Nehme ich sehr, sehr gut, weil das sind ja unreife grüne Sojabohnen, aber die werden ja gekocht oder gedämpft und dadurch werden sie halt sehr, sehr gut für den Körper auch verfügbar. Das heißt, sind sehr gut entzündungshemmend, perfekt für die Herzgesundheit, also finde ich eine super tolle Alternative. Ja, und dann bröckelt es schon so langsam in der Statistik, also dann kommt sowas wie Sojamilch, das finde ich ehrlich gesagt, naja, nicht so richtig cool. Finde ich, gibt es andere Varianten, die da wesentlich besser sind und dann natürlich Tofu, ja, kann man alles essen. Finde ich aber halt nicht so super gut. Also dann würde ich wirklich eher auf die fermentierten Sachen zurückgreifen. Das ist schon im gewissen Rahmen ganz gut, ne? Weil ich hatte ja gesagt, wenn die Sachen nicht fermentiert wurden, enthalten sie viel noch von diesen Isoflavonen. Das ist echt gut. Aber muss man halt einfach auch schauen, inwieweit das sich auf den Körper auswirkt. Und diese Wirkung von diesen Phytoöstrogenen, also das Risiko für Brustkrebs, für diese Varianten Prostatakrebs und Co., da muss man dann natürlich nochmal Rücksprache halten mit seinem Doc. Aber ja, kommt dann eher am Ende der Nahrungsliste für mich.
Aber auf jeden Fall wahnsinnig interessante Fakten rund um die Sojabohne, die ich so auch noch nicht kannte. Und ich glaube, auch bei euch gab es das ein oder andere Aha-Erlebnis. Ja, das Wichtigste aus dieser Folge jetzt zusammengefasst in unserer Rubrik die 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, erstmal vorab ganz wichtig, ich bin ein riesengroßer Freund von fermentierten Sojaprodukten. Das heißt nicht, dass ich die unfermentierten sozusagen außen vor lassen würde oder euch jetzt verbieten möchte, aber gerade diese Varianten sind halt sehr, sehr gut. Also alles, was Richtung Tempeh oder ähnliches geht, weil sie sehr nützliche Probiotika enthalten, super für unser Mikrobiom im Darm, die Nährstoffaufnahmen auch nochmal verbessern, sehr gut einfach und leicht verdaulich. Deshalb da bitte unbedingt mal drauf achten, weil leider die meisten Leute nur Tofu essen und deshalb unbedingt auch mal auf die fermentierten Sachen zurückgreifen. Punkt Nummer 2. Bitte achtet auf die Sojaquelle. Heißt, gerade dabei unbedingt auf Bioqualität achten. Denn nicht Bio-Soja kann auch ganz oft leider Pestizide enthalten, andere schädliche Chemikalien. Das heißt, da unbedingt drauf achten. Gerade auch, wenn man Sachen sagt, gerade der ökologische Fußabdruck ist mir wichtig, dann vielleicht mal unbedingt das Produkt umdrehen und auf Bio-Siegel schauen. Punkt Nummer 3. Wie kann ich das Ganze integrieren? Was mir wichtig ist, nicht Soja als Hauptquelle für Protein zu erachten. Ja, es ist eine sehr gute Quelle, aber ich habe natürlich auch sehr, sehr gute tierische Eiweißquellen. Wenn ich auf die aber nicht zurückgreifen möchte, gibt es halt auch noch genügend Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen oder ob es der Fisch sein sollte, egal was. Ich sollte nicht nur eine Quelle haben. Auch wenn das Aminosäureprofil gut ist, kann es meinem Körper helfen, wenn ich auch viele unterschiedliche Quellen habe. Tipp Nummer 3, die Menge macht's. Leider ganz oft der Fall, aber gerade bei Soja halt auch ganz wichtig. Heißt, gerade der Konsum von zu viel Soja, gerade in Form von so hochverarbeiteten Produkten, gerade diese Fleischersatzprodukte oder ähnliches, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen bedenklich, wenn ich dann 15.000 Zusatzstoffe habe, um ein Stück Fleisch sozusagen auszugleichen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das noch so super gesund ist. Aber so ein Konsum von ungefähr 25 bis 50 Gramm Soja am Tag, ganz ehrlich, damit habe ich gar kein Problem. Den kann man entspannt locker in den Tag integrieren. Und der letzte Punkt, der ist mir nochmal ganz wichtig. Wenn ich irgendeine Form von Erkrankung habe, bei hormonellen Erkrankungen, Krebs mit hormonabhängigen Bereichen, wie zum Beispiel Brustkrebs oder ähnliches, sollte ich einfach den Sojakonsum mit meinem Arzt besprechen. Denn natürlich enthält Soja wichtige Isoflavone, also die als pflanzliche Phytoöstrogene wirken. In manchen Fällen kann das den Hormonhaushalt wirklich positiv beeinflussen, aber in einigen Fällen vielleicht auch nicht, beziehungsweise dann ist die Menge halt auch ganz entscheidend. Deshalb da ist es ganz ratsam und auch ganz wichtig, das mit dem behandelnden Arzt zu besprechen. Da möchte ich keine pauschale Aussage treffen. Seht mir das nach, dafür ist da eure Gesundheit viel zu wichtig.
Und für mehr Informationen rund um unseren Podcast und unsere Themen, besucht uns gerne bei Instagram, Podcast Gesund gefragt. Heißen wir da einfach oben mal in die Suchmaske eingeben und uns abonnieren. Wir freuen uns sehr. Ihr könnt uns auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen rund um dieses Podcast-Format schicken. Und bei YouTube könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Kürzlich gab es da eine sehr, sehr spannende Folge, in der uns Alex was Schönes vorgetont hat. Und wir haben das demnächst nochmal vor, Alex. Und wir können noch kein genaues Datum sagen, aber wir sollten schon mal ja anteasern, wie man so schön sagt. Denn du hast gesagt, es gibt so ganz tolle ja, Übungen und Tricks auch, um das Bindegewebe fit zu halten.
Ja, es gibt ja immer mal wieder ein paar super interessante Rückfragen von euch. Und es macht halt einen großen Unterschied, ob ich meine Muskulatur trainiere oder mein Bindegewebe. Und viele sagen ja, hey, ich bin nicht so ganz zufrieden mit meiner Hautoberfläche oder ähnliches. Und es gibt wirklich gezielt Übungen, wie man auf sein Bindegewebe einwirken kann. Und das wollen wir unbedingt mal in Zukunft und deshalb halt auch gerade in einer Form von Videopodcast euch mal zeigen, dass ihr wisst, hey, was kann ich nicht nur Tolles für meine Muskeln tun, sondern wie kann ich gleich das Bindegewebe mitstraffen, denn das ist, glaube ich, was, was ganz viele interessiert.
Das klingt spannend. Also ich sag schon mal vorab, mein Bindegewebe werde ich nicht zeigen, aber ich mache trotzdem gerne die Übungen mit. Ich rede dann lieber. Ansonsten schnell das Thema wechseln. Wir hören uns nächste Woche wieder in einer neuen Folge. Bis dahin, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.